man kann tatsächlich zum Konzept eines Quadrats kommen, unabhängig von jeder Tradition. Das Problem ist nur bei solchen Sachen, dass es sehr, sehr leicht zu zeigen ist. Und es ist tatsächlich so, dass in beiden Fällen wir dann von der Sprache abhängig sind. Das heißt, haben wir keine Sprache, können wir kein Quadrat definieren. Und wir können Sterblichkeit von der Unsterblichkeit nicht einmal unterscheiden. Oder Unendliche von Endlichen oder Göttliche von Menschlichen. Wir haben keine Apparatur dafür. Das heißt, die Apparatur muss zunächst einmal da sein. Das heißt, die Sprache selbst. Jetzt kann man sicherlich argumentieren, dass die Sprache ist dann unendlich. Ja, so würde auch Derrida argumentieren. Und weil wir uns nicht eine Welt vorstellen können, in der die Sprache nicht gibt, denn eine solche Welt vorzustellen bedeutet, wiederum eine Sprache zu benutzen. Ja, das heißt, wir haben sozusagen eine Welt, in der die Sprache nicht gibt, ist uns in der unmittelbaren Erfahrung nicht gegeben. Wir können nur sozusagen ein Bild von einer solchen Welt machen, indem wir die Sprache, die schon da ist, benutzen. Und zwar indem wir sozusagen eine Beschreibung geben an eine solche Welt. Ja. Aber diese Beschreibung ist immer schon eine sprachliche. Das heißt, entweder sind wir in der Sprache gefangen oder wir sind in der Welt gefangen. Und dann sozusagen die Frage der Unsterblichkeit oder Sterblichkeit stellt sich sozusagen als eine Frage innerhalb eines gewissen Komplexes, ja, zum Beispiel innerhalb der Sprache selbst. Ja, das kann man so sehen. Aber es ist nicht so, dass wir sagen können, das ist unsterblich. Aber das andere ist sterblich. Also diese Differenzierung können wir nicht vornehmen, weil wir haben keine Mittel dafür. Kein Beweis, keine Mittel. Ich glaube, dass das Messianische in das Unsterbliche. Das heißt, in dem Augenblick, in dem ich Geschichte schreibe und in dem ich eine Revolution mache, das heißt, eine Geschichte beende und eine andere Geschichte starte, ja, das ist die Revolution, dann sozusagen die Uhren stoppen. Ich trete aus der Zeit aus. Und das ist sozusagen ein Eintritt in die Unsterblichkeit. In die Unsterblichkeit nicht im Sinne einer Dauer, sondern im Sinne der Zeitlosigkeit. Ja, in diesem Sinne der revolutionäre Augenblick oder der Augenblick des Zitierens. Ja, in dem Sinne ist der Augenblick ist der Unsterblichkeit. Unsterblichkeit muss hier nicht verstanden werden als eine unendliche Dauer, sondern als ein Zeitverlust überhaupt, ja, sozusagen ein Moment, in dem es diese Zeitverhältnisse nicht mehr gibt.
Aber wenn du jetzt siehst, dass das vollkommen Messianische, so wie er es auffasst, ist ja eigentlich schon immer noch das Unbeschriebene, also das Potenzielle, aber die wirkliche Unendlichkeit von diesem letztendlichen messianischen Moment kann er ja auch nicht beschreiben oder versucht er auch gar nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass der revolutionäre Akt oder das revolutionäre Zitat ist auch wieder nur über seine Zitierbarkeit eben unsterblich, über seinen Erinnerungswert.
Ja, aber der Punkt ist, ja, selbstverständlich kann man das nicht beschreiben. Aber man kann das nicht beschreiben aus einem sehr einfachen Grund, weil es der Punkt der Beschreibung selbst ist. Ja, das heißt, um irgendetwas zu beschreiben, müssen Sie eine Position besetzen. Ja? Die ist eben die Position eines, der beschreibt. Ja? Und inklusive sich selbst. Ja. diese Position, die sie annehmen, ist eine zum Teil messianische. Sie hat eine messianische Dimension insofern, dass wenn sie diese Position annehmen, sind für sie alle Dinge, Menschen, Ereignisse gewissermaßen fertig. Ja, deswegen können sie sie beschreiben. Das heißt, das Messianische wird hier gedacht als eine Voraussetzung für die Beschreibung überhaupt. Ja, deswegen kann es selbst nicht beschrieben werden. Aber es ist eine solche Voraussetzung, die ja wirkt. Und die wirkt in dem Moment, in dem ich etwas beschreibe. Und etwas zu beschreiben bedeutet, etwas zu zitieren. Ja? Das heißt, ich beschreibe diesen Tisch, ich zitiere diesen Tisch. Aber ich zitiere diesen Tisch nur, weil ich mich in einer Position versetzt habe von jemandem, der imstande ist zu sagen, dass dieser Tisch tatsächlich ein Tisch ist. Sozusagen, der Tisch ist fertig. Das ist aber nicht der Fall, objektiv gesehen. Ich kann auch auf eine andere Position stellen und ich kann zum Beispiel sagen, es ist gar kein Tisch. Ja? Es ist nur, ich weiß nicht, äußere Hülle eines Tiers, ja, der sozusagen unter der Erde lebt und sozusagen herausragt aus dem Boden und mich in dieser Form, wenn ich so sitze, präsentiert. Ja. Das heißt, wenn und gar kein Tisch ist, ja, wenn ich mich ein bisschen bücke und da weiter schaue, dann werde ich das schon feststellen. Aber ich tue das nicht, ja, sondern ich nehme eine messianische, ja, ist sozusagen von einer messianischen Ambition getrieben, die ja mir objektiv gegeben ist. Ja. Ich sage, nein, das ist ein Tisch. Ja. Ich bin Messias. Ich bin in diesem Augenblick der Beschreibende. Ich nehme diese Position ein und behaupte, dass es ein Tisch ist. Und das, dann ist es ein Tisch. So.
Zwei Fragen. Eine ist wirklich nur eine kleine Verständnisfrage. Sie haben gesprochen über diese Passage, gegen die soziale Demokratie und deswegen soziale Demokratie gegen die Arbeit und die Arbeiter gut. Das ist ein Problem, und da haben Sie von einer doppelten Unterdrückung der Arbeit gesprochen, also einmal ist der Arbeit-Effekt der Unterdrückung als solche. Und dann gibt es noch eine zweite Unterdrückung, die nicht mehr verstanden ist, die Unterdrückung in der, dass sozusagen diese Unterdrückung in der Geschichtsschreibung dann vergessen wird. Das ist so, wie das beim Recht geschieht, dass sozusagen, wenn man sich Alexander hat, eine Stadt überrannt, hat er
nicht
sein Kopf dabei. Ist das die zweite
Unterdrückung? Nee, die zweite, ja, aber nur ein Teil davon. Also die erste Unterdrückung ist dazu, und zweite Unterdrückung ist, dass das, was man erarbeitet hat, eigentlich ihm nicht zur Verfügung steht. Ja, das ist sozusagen, es wird ihm weggenommen und selektiert. Und als Arbeiter ist man, verfügt man nicht über die Effekte seiner Arbeit. Man ist sozusagen, man arbeitet immer noch eingeschrieben in ein ökonomisches System, ein System der Verwaltung und so weiter und so fort. Und das bedeutet, dass die Arbeit selbst ist eine entfremdete Arbeit. Ja, und entfremdete Arbeit bedeutet, dass sie als Ursprung der Kultur nicht gelten darf. Ja, das heißt, der Ursprung der Kultur, so wie wir die Kultur kennen, ist nicht die Arbeit, sondern die gemeinsame Enteignung der Produkte der Arbeit bei der herrschenden Klasse und die Selektion, die bei dieser Enteignung stattfindet. Also das Bild der Kultur, das wir haben, ist nicht das Bild, das de facto von der Arbeit produziert worden war. Ja, sondern sozusagen, es gibt dann noch einmal einen Lauf der Gewalt und Enteignung einer Beute, ja, sozusagen, und die ist die Kultur. Ja. Das heißt, die Kultur reflektiert nicht die Arbeitsanstrengung, auch nicht die Arbeitsanstrengung eines Genies, ja, das bezieht sich auch auf den Künstler, sondern Selektionsverfahren des Konsums im Grunde. Ja. Wir haben diese oder wir sehen zum Beispiel in unseren Museen diese oder jene Bilder, ja, nicht weil sie von bestimmten Künstlern produziert worden waren, die Genies waren, ja, sondern weil sie selektiert worden waren durch die Aristokratie oder durch die Museumsdirektor und so weiter. Das heißt, sie sind da nicht, weil sie als solche produziert worden waren, sondern weil sie als solche selektiert worden waren. Und wenn ich sage, im Museum zum Beispiel, in der Bibliothek, akkumuliert sich die Arbeit des Geistes, dann ist es nicht richtig. Dort akkumuliert sich nichts anderes als Selektionsverfahren der herrschenden Klasse.
Aber dagegen wäre man gut, weil sozusagen genau in dieser Polemik besteht ja die Kritisierung der Arbeit, dass man eben versucht, den Konsumenten abzuschaffen, letztlich. Also was auch der. Ja. Oder ist das kommunistische, der kommunistische Anteil, dass man.
Für ihn geht es nicht weit genug. Ja. Für ihn geht es nicht weit genug. Dort zu sagen, ja gut, er würde sagen, der kommunistische Apparat auch sozusagen selektiert. Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man die Arbeit befreit, dann wie kann man überhaupt die Arbeit befreien, die Ausbeutung der Natur nach wie vor stattfindet. Ja. Und dann sagt Adorno zum Beispiel, dieses Argument ist bei Benjamin nicht vorhanden, aber Adorno würde sagen, der Arbeiter ist auch an einer Natur, ja? Also auch ein Körper. Ja? Und dieser Körper ist produziert nicht von der Zivilisation, sondern von der Natur. Das heißt, wenn man überhaupt die Natur ausbeutet, ausbeutet man den Arbeiter auch, ja? Weil er auch in gewisser Maße ein Teil ist, Arbeitskraft, ja? Es ist auch eine Kraft wieder, Naturkraft. In diesem Sinne ist die Befreiung der Arbeit die Aufhörung der Arbeit. Und das ist genau, was er meint. Ja. Die Aufhörung der Arbeit, also dass man nicht mehr arbeitet, ja, sondern nur zitiert. Nicht mehr produziert, sondern nur zitiert. Das ist die Revolution. Die Revolution ist kurzfristig. Es ist nicht so, dass man eine befreite Gesellschaft etabliert oder etablieren kann. Also daran glaubt Benjamin überhaupt. Er glaubt nicht an die postrevolutionäre Gerechtigkeit. Ja. Er glaubt nur an die Revolution selbst. Das heißt, an die Möglichkeit, wenn man aufhören will, tatsächlich aufzuhören. Ja. Das dauert vielleicht nicht lange und so weiter, aber für die Jetztzeit kann man das erreichen. Das heißt, das kann man für den Augenblick. Sicherlich ist bei allen, die keine Adorniten sind, ja, sondern in der Position zu Adorno stehen, auch Marcuse, ein gewisser Vorwurf des linken Faschismus nicht ganz verkehrt, weil eine sozialistische Partei könnte auch so argumentieren. Ja, so. Ja. Sie könnte auch so argumentieren und sagen, es geht nicht um das. Ja, da gibt es ein bisschen so auch bei uns ein Problem. Das nationalsozialistische Regime ist sicherlich ein Regime der Ausbeutung und wie jedes andere. Die Frage ist nun nationalsozialistische Revolution. Das ist übrigens das, was dann dieser berühmte Satz von Heidegger, dass der nationalsozialistische Regime reflektiert die Größe der nationalsozialistischen Revolution nicht. Na gut, wenn man Benjamin liest, der nahezu Heidegger war, vielerlei Hinsicht, dann kann man sagen, dass nationalsozialistische Revolution, nicht das Regime einer Revolution, aber auch ein Zitieren eines gewissen Germanentums. Ja, eines gewissen Germanentums. Man könnte sozusagen das, was er über Robespierre sagt, das heißt, dass Robespierre Rom zitiert, man kann über Hitler auch sagen, dass Hitler sozusagen Germanen zitiert hat. Es gibt ein sehr elegantes Buch von Jacques Lamart, der indirekt diese Frage anspricht und zu einer Schlussfolgerung kommt, die auch nicht interessant ist. Ja. Er sagt, wie kann man diese Zitierung, diese zwei Arten von Zitieren unterscheiden? Und er sagt, dass sozusagen das republikanische Zitieren, also der revolutionäre Zitieren, wie Robespierre zitiert, hat etwas zitiert, was tatsächlich da war. Das heißt, der republikanische Rom hat tatsächlich existiert. So konnte man seine Institution tatsächlich nachbilden, mimetisch anbilden. Aber der Faschismus hat immer versucht, etwas abzubilden, das vor dem Anfang war, sozusagen vor der Form. Er sagt, dass die zahnstellische Revolution schon sozusagen in nietzscheanischer intellektuellen Tradition stattgefunden hat, wo Nietzsche gesagt hat, man muss sozusagen noch tiefer gehen in der Geschichte, zu den Kräften und Formen gehen, die vor denen zu finden sind, die sich tatsächlich in der griechischen Antike realisiert haben. Ja. Dann sagt Heidegger auch, wir müssen zu Vorsokratikern gehen. Ja. Und dann sagt auch Nationalsozialismus, wir sollen zum Germanentum gehen, das es niemals eigentlich gab, ja, sondern sozusagen gab vor allen zivilisatorischen Formen, die sie je entstanden sind. Das heißt, sie zitieren das Nicht-Existierende, oder sie zitieren das Abwesende, sie zitieren das, was geschichtlich tatsächlich nicht gegeben ist. Das ist zum Beispiel, was Jacques Lamart dazu sagt. Wenn man aber intelligent genug ist und darauf versessen, profaschistisch zu argumentieren, kann man sicherlich entgegnen und sagen, ja, selbstverständlich zitiert Hitler keine historische Wirklichkeit. Aber er zitiert Sehnsuche der Germanen, die schwache messianische Hoffnung der Germanen, dass es eine blonde Bestie einmal kommt und alles zerstört. Ja? Das ist auch ein messianischer Akt. Ja? Warum nicht? Das heißt, man kann auch sozusagen diese Art des Resonanz mobilisieren, um sozusagen so etwas wie Faschismus zu rechtfertigen. Das Einzige, was das nicht rechtfertigen lässt, aber gleichzeitig auch den Kommunismus, das ist das, was Adorno sagt, deswegen ist er sozusagen in diesem Sinne konsequent. Er sagt, es gibt nichts Rechtes im Unrechten und es gibt nichts Wahres im Falschen. Ja, das heißt, man kann sozusagen dem geschichtlichen Zusammenhang auch in kritischer Ansicht nicht entkommen. Man sozusagen bleibt der Gefangene, auch dort, wo man versucht, diesen geschichtlichen Zusammenhang zu verändern oder zu revolutionisieren. Und man kann zwar kritisch sein, aber man kann sozusagen in die messianische, heterogene Dimension nicht de facto flüchten. Ja, weil sie ist ja immer infiziert von bestimmten historischen Zusammenhang, der mitreflektiert werden soll. Ja. Der würde sagen, so ein Ausbruch, messianischer Ausbruch aus der geschichtlichen Kontinuität, die ja Benjamin predigt, ist eine Art des linken Faschismus, wie er das genannt hat, der sozusagen mit dem rechten Faschismus auch verwandt sein könnte, unter Umständen. Ja, das ist so eine typische Spannung innerhalb der Frankfurter Schule, wo Adorno ist sicherlich kritisch und skeptisch und sieht solche Möglichkeiten und will sie vermeiden. Das macht ihn aber unpopulär. Ja? Daran ist er eigentlich gestorben, weil er die Revolte, 68er Revolte, nicht unterstützt hat. Benjamin hätte diese Revolte unterstützt und Marcuse hat unterstützt. Und Marcuse war paradigmatische Figur des linken Faschisten, ja, für Adorno. Das heißt, es geht darum, ob eine voluntaristische, aktivistische Intervention in die Geschichte möglich ist oder nicht. Ja. Gibt es Ressourcen, die man aktualisieren oder abrufen kann, um sozusagen den geschichtlichen Prozess zu intervenieren, sozusagen von außen. Ja. Also eine außergeschichtliche Perspektive. Benjamin sagt ja, und sicherlich in einer anderen Weise, Marcuse sagt auch ja. Ja. Aber Adorno wird sagen, das ist eine faschistische Gefahr, da vorhanden. Man kann es nicht tun. Man kann sozusagen nicht rausspringen aus der Geschichte und man kann auch keine außergeschichtlichen Quellen, die man mobilisieren könnte, um sozusagen die Geschichte durchzubrechen, ja, und sprengen.
Diese germanischen Sehnsüchte, die Sie gerade angesprochen haben, das wäre so eine außergeschichtliche Quelle?
Das wäre so eine außergeschichtliche, ja. Das heißt, man kann sagen, dass Germanen, und das, darüber spricht auch Foucault übrigens, in Vor der Fahne der Société und andere Bücher, dass es gibt sozusagen germanische Sehnsüchte. Diese germanischen Sehnsüchte haben damit zu tun, dass die Germanen zwar auf der einen Seite immer besiegt haben, ja, aber auf der anderen Seite sich immer unterworfen haben der kulturellen Tradition der anderen. Ja. Das heißt, Germanen waren zwar sozusagen die herrschende Rasse in Europa nach dem Untergang des Römischen Reiches, aber sie haben sich sofort unterworfen den Strukturen des Römischen Reiches. Das war zwar Römische Reich der germanischen Nation, ja, oder wie auch immer, aber de facto war es in der römischen Struktur. Und sie haben auch sich unterworfen die judeo-christliche Tradition. Ja, und so ist der Jemen, der zum Beispiel wer hat es geschrieben? Ah, das ist momentan ein ganz Klages, glaube ich. Ich glaube, es war Klages, der gesagt hat, ich bin einmal in die Kirche gegangen und habe gehört, wie alle singen, Isaiah freudig, Israel freudig. Ja? Und ich habe gesagt, meine Güte, ja, ich bin doch in Deutschland. Ja, warum sollen sie freuen in meiner Kirche? Das ist eben dieses Gefühl, sozusagen von einer anderen kulturellen Tradition okkupiert und unterdrückt zu werden, dass sozusagen Sehnsucht, die politische Herrschaft, ja, die so lange die germanische war, in die kulturelle Herrschaft zu übersetzen. Ja. Das war da auf der anderen Seite. Wenn man sozusagen Kulturreden von Hitler liest, dann ist es nicht uninteressant, dass er diese kulturelle Sehnsüchte nicht besonders hoch schätzt. Ja? Da gibt es ja immer wieder Passagen bei ihm, wo er sagt, dass die sind meistens erfunden und die gibt es ja gar nicht und Romantiker und so dichten etwas, was keiner Realität entspricht und das sieht lächerlich aus. Und er sagt, die Juden haben recht, dass sie darüber lachen. Ja, und so. Und, das Einzige, was wir bringen können, sind außerkulturelle Werte. Ja. Das heißt Zucht und Ordnung, ja, und reine Herrschaft. Es ist nicht uninteressant, dass Hitler zum Beispiel nie glaubte, dass die Germanen irgendwelche Kultur produzieren können. Ja, das ist auch nicht interessant. Dass er meinte, dass die germanische Stärke besteht eben darin, dass sie keine Kultur produzieren, ja, dass sie ins Ideale oder nicht flüchten, sondern reale materielle Herrschaft, technische Herrschaft, organisatorische Herrschaft etablieren können, etablieren sollen. Das heißt außerkulturelle Herrschaft.
Also wenn die Revolution hätte doch nicht funktioniert, wenn das Volk nicht an diese Sehnsüchte geglaubt hätte.
Ja, die Sehnsüchte hatten damit zu tun, dass ja, wir wissen das, dass die Niederlage im Ersten Weltkrieg war der entscheidende Faktor. Das war sozusagen, man hatte nicht das Gefühl, dass es eine verdiente Niederlage war, man wollte die Revanche. Das ist im Grunde, was die Bewegung gemacht hat. Ja?
Man hat sie gekriegt.
Ja, ja. Ja, ja, gut. Ja, man hat sie gekriegt. Aber, ja. Also sicherlich, ja, gewissermaßen, ja. Man kann in der Zeit, ja gut, aber das hat damit zu tun auch, dass ja, dass im Moment nach dem Ersten Weltkrieg, ja, gab es ja nicht diese Auseinandersetzung zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Ja. Also die hat sich zwar angekündigt und Rathenau und andere deutsche Politiker dieser Zeit haben versucht sozusagen davon zu profitieren, aber die haben das nicht gemacht. Und im Zweiten Weltkrieg sicherlich war es so, dass die gleiche übergangen ist in dem Kalten Krieg. Ja. Und da hat Deutschland massiv profitiert. Ja, sodass im Endeffekt Deutschland als, zumindest auf europäischem Boden als Kriegsgewinner sehr schnell sich etabliert hat. Aber Deutschland hat sich sozusagen hat von dieser, weil andere europäische Länder waren zerstört. Und Deutschland wurde in unglaublichem Tempo aufgebaut, weil sozusagen die Amerikaner ihre ganze ökonomische Macht in Deutschland investiert haben, um als Bollwerk des Kommunismus. Und doch hat sozusagen Deutschland davon profitiert, dass die Fronten des Kalten Krieges durch das deutsche Territorium verlaufen sind. Das war der Grund für den Aufstieg Deutschlands. Also eine gewisse historische Revanche, ja, hat tatsächlich stattgefunden. Aber
ich meinte eher, dass er die verdiente Niederlage dann,
die sie so sehr. Ja, ich habe sie verstanden. Ja. Ich habe sie verstanden, deswegen viele. Aber das ist sozusagen, ja, aber das war das auch. Ja, das auch. Übrigens, diese Überlegung haben sehr, sehr viele geäußert in der Emigration. Ja, das ist, als es herausgestellt hat, dass Hitler überlebt hat, das Attentat. Ja. Es war sozusagen ein großer Seufzer der Erleichterung, ja, bei fast allen deutschen Emigranten. Ja, bei fast Thomas Mann und Hafner und alle haben da sofort gesagt, wenn Hitler gestorben wäre, das bedeutet der dritte Krieg, Weltkrieg, ja, mit, auf der deutschen Initiative. Ja. Sozusagen, Hitler muss eine Niederlage erleiden, dann ist der Spuk am Ende. Ja. Wenn es wieder rauskommt und keine echte Niederlage stattfindet, dann beginnt das Deutschland der dritte Krieg. Es muss irgendwann aufhören, es kann nur dann aufhören, wenn diese Bewegung tatsächlich verliert.
Was ich noch gefragt habe, sozusagen, wenn ich mich nicht ob man auch daran, dass das eben das verdrängte theologische Erbe ist, das, was er dann, so wie Sie das beschreiben, eben als Tag der Revolution oder als revolutionären Moment beschreibt, das ist wie so eine Art Feiertag, der nicht im Kalender steht, sondern eine Art spontan ausgerufener Feiertag.
also so, es gibt eben den Generalstreik plötzlich. Und ist, kann man das so sagen
vielleicht? Kann man hundertprozentig so sagen, ja. Assoziiert erstens die Theoretiker des Generalstreiks, assoziiert nicht Sorel selbst, weil Sorel auch nach rechts gefunden ist, aber Blanqui. Das ist das Aufhören der Arbeit. Sorel hat gesagt, dass im Grunde in der Situation, in der wir leben, ja, und das war also die Theorie von Blanqui, der das versucht hat durchzusetzen, Generalstreik genügt, um alles lahmzulegen. Ja? Wir sind in so einem Zustand. Und das, aber die Gewerkschaften müssen sich dafür entschließen. Weil es ist immer so, dass der Streik nur partiell ist. Und partielle Streik kann man immer überleben. Aber Generalstreik wäre gleich mit der Revolution, da soll man überhaupt keine Gewalt mehr anwenden. Das ist das eine. Und das andere ist sicherlich, man muss ja auch nicht vergessen, Benjamin war nicht nur Mitglied der Frankfurter Schule, er war zunehmend in den 20er Jahren und besonders in den 30er Jahren in den französischen Surrealismus involviert. Und je weiter, desto mehr driftete er von der Frankfurter Schule zu Surrealismus. Er war sehr befreundet mit Bataille, mit Breton, mit allen diesen Leuten. Und wenn man zum Beispiel schaut, was er sonst geschrieben hat, fast alle seine Schriften sind surrealistisch. Entweder ist es Dichtung oder Kommentare zu Romanen und so. Nein, sehr einfach von Breton. Und da spielt das Fest, ja, spielt die entscheidende Rolle. Ja. Sozusagen die ganze Soziologie des Surrealismus ist der Karneval. Fest, ja. Unterbrechung der normalen Ordnung durch den Einbruch des Sakralen. Nur der Unterschied bei ihm ist, dass Sakrale nicht heidnisch verstanden wird, wie bei Bataille oder Martin und so weiter, also aus der surrealistischen Bewegung, sondern sozusagen als Wiederkehr eben des Sakralen in Form des karnevalistischen Festes, sondern als zufällige unvorgesehener Einbruch der göttlichen Kräfte. Ja. Das ist eher so jüdischer Mystizismus als sozusagen heidnische regelmäßige Rückkehr des Festes, was er vorstellt. Aber es hat die gleiche surrealistische Grundlage.
Das heißt, es wäre eigentlich genau wieder der Unterschied wie der von La Soulabarre. Weil man kann ja auch zum Beispiel, also es gibt ja Leute, die beschreiben, die sagen, die Nationalsozialismus war in 12 Jahren während der Karneval, also für die Deutschen sozusagen, war ja ein ständiger Ausnahmezustand, alles war von einer festlichen Bestimmung, ständiger Aufinszenierung und Paraden und so weiter.
Ja, absolut. Deswegen,
und das wäre ja auch eigentlich nur ein heidnischer Karneval-Unterschied zu einem.
Ja, das wäre ein heidnischer Karneval, ja. Weil, ja. Naja, gut. Kajua hat. Ja. Kajua hat auch, der diese Theorie als erster formuliert hat, er war ein Kollaborationist, ja, und er hat sozusagen große Sympathien für den Nationalsozialismus gehabt. Und, ja, und viele andere aus dem Umkreis des Surrealismus auch, ja, auch. Auch Bataille zum Teil, ja, auch wenn er mit Benjamin befreundet war, Benjamin hat bei ihm gewohnt, ja, in Paris und hatte seine Schriften bei ihm versteckt. Aber gleichzeitig war er sicherlich ein bisschen pro-deutsch, ja, so in der Zeit, wie viele andere. Nun, sicherlich würde Benjamin zweierlei argumentieren, um zwischen kommunistischer und sozialistischer zu unterscheiden. Erstens würde er sagen, dass die nationalsozialistische Revolution eine heidnische ist, ja, in diesem Sinne. Und zweitens würde er sagen, dass es ein Argument, das in der Tat schwer zu entkräften ist, wenn überhaupt, ist, dass es sozusagen insofern ein Normalfall ist, dass sozusagen Unterdrückungsmechanismen reproduziert werden. Und sicherlich das Problem ist mit der Science-Session Revolution, und das ist tatsächlich ein Problem im Unterschied zur kommunistischen Revolution, dass auch in der Revolution selbst, also im Akt der Revolution, was von Heidegger, glaube ich, übersehen worden ist, weil er sich nicht dafür interessiert hat und nicht in diese Seite geschaut hat, Moment der Unterdrückung implizit vorhanden ist, weil die Juden sind sozusagen ausgeschlossen. Es ist sozusagen zwar Karneval, aber nicht für alle. Wenn er zum Beispiel Caillois oder Bachtin karnevalistische Feste beschreiben, dann ist es für sie sehr wichtig, dass alle sind da und niemand ist ausgeschlossen. Ist jemand ausgeschlossen, ist es kein Karneval. Ja? Dann ist es ein partielles Fest. Und ein partielles Fest lässt sich ohne weiteres einschreiben, wie der partielle Streik, in die Normalität. Ja? Weil sozusagen die Normalität des Ausschließens und der Unterdrückung wird dann wiederholt und reproduziert. Und das ist sicherlich das Problem mit der sozialistischen Revolution, dass sie nicht ganz Revolution war. Sie war sozusagen nicht messianisch, weil sie nicht für alle war. Ja, es ist nicht Messia, der sozusagen von außen gekommen ist und an alle in geschichtlicher Situation sich richtet, sondern es ist sozusagen die Trennungen und hierarchische Verhältnisse werden sozusagen auch in diesem Moment wiederholt. Und deswegen kann auch Benjamin sagen, dass Faschismus ist gewissermaßen ein Normalfall. Ja, das ist kein messianischer Fall. Er kommt immer wieder auf diese Formulierung, dass es kein Ausnahmefall ist. Und es ist kein Ausnahmefall, weil diese Trennungen, innergeschichtliche Trennungen, innergeschichtliche Differenzierungen nicht voll aufgehoben sind. Ja, das sind irgendwie immer noch in diesem Augenblick reproduziert. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr starkes Argument, muss man sagen, weil es ist schlicht und einfach der Fall. Ja. Wir können sozusagen, der Anspruch auf den Universalismus ist nicht vorhanden und das bedeutet auch, dass man bleibt sozusagen innerhalb der Geschichte mit, die ist Geschichte der Differenzierung. Ja. Ja. Also die Differenzen sind nicht aufgehoben. Sie wollten machen.
Ja, ich habe nur gedacht, ob man nicht, wenn man sehr kompromisslos argumentiert, sagen könnte, dass die Juden doch auch eingeschlossen war, weil für sie der Karneval sich irgendwie negativ nachgespielt hat, beziehungsweise es war für sie auch alles anders hinterher, aber da greift auch jedes Argument, wenn ich sage, die Trennung, die vollzogen wurde, auch im Kompromisslos sie auch vollzogen wurde, gab es vorher trotzdem schon. Also es wurde trotzdem eine bestehende Ausgestoßenheit wurde verstärkt. Das wäre dann wieder das Argument, dass es eben nicht vollkommen totalitär anders ist.
Das könnte man so argumentieren, die Juden waren tatsächlich einbezogen. Die Sache ist nur die, dass wenn man genau liest zum Beispiel, also es gibt geschichtlich gesehen sozusagen zwei Beschreibungen des Zustandes, einer bei Caillois, andere bei Bachtin, ein bisschen abhängig, ein bisschen unabhängig, aber es ist interessant, dass die beiden auf einem Punkt sehr, sehr großen Wert legen. Und das ist der Ambivalenz der Bestimmung. Ja, das heißt zum Beispiel, Opfer ist gleichzeitig König, ja. Tod bedeutet gleichzeitig Auferstehung, Beleidigung bedeutet einfach gleichzeitig ein Lob und so weiter. Das heißt, alles, was in diesem Augenblick passiert, ist in sich widersprüchlich, ist komplett paradox. Ja. Also der Zustand des Karnevals ist Zustand, in dem Bejahung und Verneinung mit gleicher Macht auftreten und keine Position überwiegt. Ja. Sie neutralisieren sich. eben diese Nullsumme, ja, sozusagen, ergibt so etwas wie ein chronomalistischer Austritt aus dem System der geschichtlichen Differenzierungen. Nun kann man nicht sagen, dass das mit den Juden geschehen ist. Ja? Das heißt, die Juden waren in keiner ambivalenten Position in Bezug auf das, was. Ja, es war nicht, ja, das, im Unterschied zur kommunistischen Revolution, die tatsächlich ambivalent ist, wie sie von Bakhtin beschrieben worden war, weil im Moment der Revolution selbst, die sich an alle richtet, ist es noch nicht klar, das wird vielleicht später klar, wo Differenzierung stattfindet, neue Differenzierung stattfindet. Aber in einem gewissen Augenblick der Revolution selbst sind alle Widersprüche aufgehoben, sie sind sozusagen neutralisiert. Und dann wird sozusagen alles wieder in Gang gesetzt. Und es, diese Neutralisierung, die findet nicht statt. Ja? Das ist sozusagen repetitiv in Bezug auf die geschichtliche Ausgrenzung und die Finanzierung, und die werden nicht, ja, nicht in so einem Paradox aufgebracht.
Aber könnte man nicht sagen, dass quasi jetzt nicht der große Unterschied darin besteht, eben genau im Begriff der Geschichte. Das heißt, der eine Karneval, ja, so wie Sie ihn beschreiben, ist einer, der kann 12 Jahre, der nationalsozialistische Karneval kann 12 Jahre lang dauern. Also die Zeit ist für ihn unerheblich, eben weil seine Partikularität, die er reproduziert, besteht im Raum, eine Ausgrenzung der Juden. Während der andere Karneval, so wie Benjamin ihn möchte, ist eben quasi ein Feiertag. Das heißt, er kann universal im Raum sein, er kann letztlich genauso für Juden wie für Deutsche gelten.
Ja.
Aber deshalb, weil er in der Zeit partikular ist, weil er eben ein Moment, ein revolutionärer Augenblick ist, der dann wiederum abgelöst wird im ganzen Jahr von einem nächsten Arbeitstag quasi. Das heißt, es ist nicht sozusagen der Wandel in der Geschichte, wo irgendwann das messianische Zeitalter kommt und immer Karneval herrscht, sondern es ist eben ein Augenblick. Das ist ja auch partikular, muss die Partikularität anders bestimmen.
Das würde ich wiederum, was Sie gesagt haben, ich würde das akzeptieren in Bezug auf den Stalinismus, aber nicht in Bezug auf den Nationalsozialismus. Das Problem ist, dass das Nationalsozialismus vom, es ist ein Nationalsozialismus, ja, okay, und damit ist alles gesagt, ja. Das heißt, es ist ein Sozialismus, das heißt eine universalistische Lehre. Ja. Es ist eine universalistische Lehre über die Weltherrschaft, ja, und die Weltrevolution. Das ist gut, das ist okay. Niemand sagt was da. Also das ist sozusagen alle utopischen und karnevalistischen Elemente, die es im Nationalsozialismus gab, ja, ohne Zweifel. Ja. Die kommen aus dieser Komponente des Sozialismus letztendlich. Ja. Arbeiterbewegung, das war eine Form der Arbeiterbewegung. Auf der anderen Seite aber, wir haben von Anfang an schon im Namen der Partei die Einschreibung dieses universalistischen Sozialismus in den Begriff des Nationalen, ja, was von Anfang an sozusagen das im Geschichtlichen situiert. Weil es ist nichts, was so offensichtlich gegen den messianischen Moment oder revolutionären Moment spricht, als die Nation, ja, in diesem Sinne, das Nationale, nicht die Nation im Sinne französischer Revolution, wo die Nation noch verstanden worden war, als einfach, was man heute Multitude nennt, ja, das heißt, es war so als unbestimmte Masse, ja, aber in der Zeit der Nationalstaaten, das war integriert in die, das war situiert und integriert in die hierarchischen Strukturen der nationalstaatlichen Bestimmung Europas. Nicht zufällig, ja, doch die Verfassung, können Sie das so etwas vorstellen für das stalinistische Staat, die Verfassung des Dritten Reiches wurde geschrieben letztendlich für Karl Schmitt. Und Karl Schmitt war der Denker des Nationalstaatlichkeit in Europa. Ja, da hat seine ganze Karriere war nur sozusagen gewidmet der Analyse dessen, was ein Nationalstaat als eine ungebrochene Einheit ist. Ja. Und dass er beauftragt worden war, ja, zeigt im Grunde, wohin die Route geht. Ja. Und man muss auch nicht sagen, man muss sagen, die Juden waren erster Stufe. Ja. dann kamen die Russen und alles Mögliche. Ja. Und es gibt sehr interessante Überlegungen von Himmler und so weiter in Bezug auf die Kollaboration. Ja. Er sagt, die Kollaboration soll man eigentlich verhindern. Ja, weil sozusagen das scheint nur, dass es gut für die Deutschen ist, dass die anderen Völker mit ihnen kollaborieren. De facto, weil sie rassisch unterlegen sind, sozusagen infizieren sie den russischen, den deutschen Herrschaftsgeist mit ihren sozusagen niederen Instinkten und tendenziell führt das zu nichts Gutem. Also man muss sozusagen Kollaboration von der deutschen Seite möglichst verhindern. Das bedeutet, dass die Sache auch wiederum vorentschieden war. Und jetzt, wenn wir nehmen die Situation des stalinistischen Russlands, ja, das ist eine wirklich karnevalistische Situation, weil die Leute wurden in Lager gesteckt, dann rausgeholt, dann wieder gesteckt, dann wieder rausgeholt, dann wieder gesteckt und wieder rausgeholt. Ja. Niemand wusste am nächsten Tag, wer an diesem Tag Feind und wer Freund ist, wer ist im Recht und hohe Position und wer ist der Verräter. Da musste man sich informieren, jeden Tag im Radio oder in der Zeitung. Ja. Das war völlig unklar. In der nationalsozialistischen Ideologie, es ist klar, von Anfang an, es gibt keine Zweideutigkeiten. Ein Jude kann nie ein Freund sein, ein Russe kann nie ein Freund sein und so weiter. Das sind hierarchische Strukturen, werden nie tangiert von dieser revolutionären, karnevalistischen Kraft.
Also da sind sozusagen feste Grenzen im Raum gezogen zwischen Juden und Deutschen, zwischen Deutschen und Russen. Während die anderen Grenzen, die kommunistischen Grenzen eben in der Zeit verlaufen, dass jeder Moment zieht diese Grenzen neu. Das ist sozusagen.
Aber das ist das Messianische. Ja, schauen Sie.
Ja, aber deshalb ist das
ja, so, solange Sie es nicht haben.
Das ist das Messianische quasi das Historische. Ja. Das heißt, weil es hat diese Universalität, aber die Grenzen, die durch das Messianische verlaufen, sind gleichzeitig doch. Es gibt da auch Grenzen, aber es sind eben die Grenzen sozusagen, die von Tag zu Tag.
Genau. Aber das ist das Messianische.
Ja, das heißt, es gibt so, wie es einen profanen und einen sakralen Raum gibt in Nationalsozialismus,
ja.
Gibt es eine profane Zeit und einen sakralen Raum, ja. Im Kommunismus.
Ja, genau. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Aber das ist eben sozusagen das messianische Kommunismus, dass er sozusagen zeitliche, der räumliche Grenze durch die zeitliche ersetzt. Das ist das eben. Solange man bei der räumlichen Abgrenzung bleibt, sozusagen ist die Welt, wird die Weltstruktur wiederholt. Weil, was ist das Problem? Das Problem ist, dass wer ist der Antichrist? Ja? Der Antichrist ist der Herrscher über diese Welt. Ja? So, König dieser Welt. Also, solange ich sakral bin, auf einen gewissen Raum. Dieser Raum aber grenzt sich an andere Räume und schreibt sich ein in eine Weltordnung, ist ein Teil dieser Weltordnung, ja, also von Anfang an räumlich sozusagen definiert ist, dann bin ich nicht auf der gleichen Stufe mit dem Satan, ja, oder mit dem Antichrist. Ja, der herrscht, weil er herrscht über das Ganze und ich bin nur ein Teil davon. Ich kann als dieser Teil auch sakral sein, ja. Aber generelle Herrschaft kann ich nicht in Frage stellen. Ich kann diese generelle Herrschaft nur dann in Frage stellen, wenn ich sozusagen ein globales Projekt oder ein Projekt vorschlage, das sozusagen auf der gleichen Höhe sich vollzieht und auf der gleichen Höhe angesiedelt ist, als die weltliche Herrschaft des Antichristen, ja. Das könnte Ankunft des Messias sein, das könnte Wiedergeburt Christi sein, das könnte platonische Lehre von der Erhebung der Seele über die Welt sein, aber irgendwie muss es etwas sein, was sozusagen auf der gleichen Augenhöhe funktioniert. Wenn ich aber mich von Anfang an auf ein gewisses Territorium oder Volk oder was auch begrenzte, ja, dann ist mein Message einfach nicht auf der gleichen Ebene angesiedelt. Ja, das ist der Einwand, ja, das Haupteinwand. Also sozusagen, das geht nicht weit genug. Nicht, dass es zu weit geht, sondern es geht nicht weit genug.
Ich würde sagen, diesen Einwand von Adorno, es gibt kein richtiges Leben und Falschen, eigentlich gegen beides machen.
Ja,
weil,
ja, ja.
Also man kann sozusagen, Adorno, was er damit ja sagen will, ist sozusagen, eigentlich müsste ein Messianismus geben, kommen und für immer überall alles
machen. Ja, ja, ja.
Und das geht ja für mich. Und
nee, das
genau,
geht.
Genau wie quasi der Kommunismus genauso partikular gewesen. Und zwar, selbst wenn man sagt, dass er gut, er war dann irgendwann Kommunismus in einer Nation, ist, er war das auch im Raum, das war ein Problem. Aber das andere Problem war auch, ja, dass er quasi auch, dass die Revolution irgendwann geendet hat und man in den Alltag übergegangen ist. Das heißt, auch in der Zeit gab es immer noch diese Trennung und das war jetzt diese Trennung der Ausbeutung. Und deshalb gab es kein richtiges Leben im Falschen, weil es doch immer wieder einen Alltag gab.
Ja, das stimmt, ja. Adorno würde so hat auch so.
Dazu gibt es noch, also Sie haben ja von dem stalinistischen Kommunismus gesprochen und ich denke in der Revolution, also wenn man die nationalsozialistische Revolution und die kommunistische Revolution unterscheidet, kann ich das noch nachvollziehen, dass man sagt, dass sich das Räumliche, dass man vom Räumlichen vom Zeitlichen unterscheiden muss. Und dass der Kommunismus tatsächlich das Räumliche durch das Zeitliche ersetzt hat. Aber solange es die Superposition von dem Diktator gibt, kann ich dann wirklich von einer Auflösung der räumlichen Strukturen sprechen. Also solange es einen Stalin und einen Hitler gibt, die eben sozusagen mehr oder weniger außer Frage stehen in der Kritik.
Naja, das ist vielleicht nach dem Zweiten Krieg der Fall. In der Sowjetunion, ja, in Stalin, ja. Das ist aber schon eine vielleicht andere Geschichte, ja. Wenn man aber 30 Jahre nimmt, ja, da gab es ja ständig Oppositionen und Diskussionen und Kämpfe. Und Stalin hat zwar diese Kämpfe gewonnen, aber er war kein Diktator in der Zeit. Es ist nicht so, dass er zum Beispiel als Hitler ermächtigt worden war, sozusagen alles zu entscheiden und er war Führer. Und er hatte sozusagen nur auf seine innere Stimme gehört und was auch immer, ja. Wie Hitler. Das war überhaupt nicht der Fall. Er musste argumentieren, er musste öffentlich seine Position beweisen. Er hat sicherlich vieles manipuliert. Aber keine Voraussetzung der Unfehlbarkeit, kein Glaube. Da gab es ja Prozesse, da gab es ja Diskussionen, wo scharfer gegriffen wurde. Und in der Zeit war alles unsicher, inklusive seiner Position selbst. Seine Position hat sich etabliert, aber auch nicht als unfehlbar im Sinne von Hitler, weil an sowas ist Marxismus sozusagen nicht ausgerichtet, aber sozusagen de facto hat er verlegt. Das war in den 30er Jahren nicht der Fall. Das war alles sehr unsicher und unstabil. Und übrigens muss man auch nicht vergessen, dass in internationalen die faschistische Bewegung war niemals international, aber kommunistische war es, ja. Und zum Beispiel die Tatsache, dass Mao eine andere Position angenommen hat und Zita eine andere Position hat und so weiter. Und da war Trotzkismus und da war dieses, das. Also innerhalb des Sowjetunion selbstverständlich Stalin herrschte, ja. Aber im Kontext der kommunistischen Bewegung insgesamt, ja, war seine Position eine von vielen. Das ist sicherlich hier nicht der Fall. Ich denke, man muss ja unterscheiden, stark unterscheiden zwischen universalistischen Ansätzen, die sozusagen für das Ganze plädieren und an alle sich wenden. Das kann Kommunismus sein, das kann Coca-Cola sein, das kann Kapitalismus ist eigentlich auch eine Maschine, die immer wieder solche universalistische Angebote macht, ja, wie Internet und so, und dadurch auch überlebt. Ja. Das ist das eine. Das muss man nicht übersehen, ja, dass Kapitalismus spricht. Und es gibt sozusagen Angebote für eine gewisse Target Group, ja, sozusagen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Hausfrauen zwischen 50 und 60 und so. Und man muss sagen, dass sozusagen Sozialismus, wie auch immer geschichtlich interessant, war ein solches Angebot. Ja, es war ein Angebot an eine begrenzte Menschengruppe. Ja. Es gibt tatsächlich, ja, so, wenn man marktwirtschaftlich denkt, ja, es gibt Waren, die sich tendenziell an alle verkaufen können, und es gibt Waren, die nur bestimmte Menschengruppen kaufen können, von Anfang an, ja, sind nur für sie bestimmt. Ja. Und Nationalsozialismus hat diese unangenehme Seite, dass er nur an eine bestimmte, relativ kleine Menschengruppe gerichtet hat. Ja. Das war so, jemand hat mir erzählt, das war in seiner Klasse, so eine Witze, war das da, 40er Jahre, 30er Jahre, war in der Schule, dass der Geografielehrer sagt, das ist Deutschland, also, und das ist Russland, und das ist Amerika und so. Und dann hat Schiller, ich habe nur eine Frage, hat er für diese Karte auch gesehen? Die Frage ist eben, dass es ein kleiner Menschengruppe ist. Ja? Und so ein Angebot in unserer globalisierten Welt, ein Angebot zu machen, das nur an so kleine Gruppe, Menschengruppe gerichtet ist, ist mindestens unvernünftig.
Naja, was ich aber die ganze Zeit sagen wollte, sozusagen das Verführerische daran besteht, dass man eben sozusagen, indem man die kleinen Menschengruppe im Raum privilegiert und deren Ausbeutung sozusagen, der verspricht, dass sie sozusagen auf der Ausbeutung aller anderen funktionieren kann, kann man für sie gleichzeitig gewährleisten, dass diese Ausbeutung sozusagen zeitlich nicht begrenzt ist. Ja? Weil sozusagen das ist ein Feiertag, der deshalb in der Zeit nicht enden muss, weil die Ausbeutung ewig ist, weil die Partikularität den Raum durchzieht.
Ja, ja.
Während andersherum sozusagen, wenn man sagt, der Feiertag gilt für alle, dann kann ja auch nur einen Tag dauern, weil am nächsten Tag müssen alle wieder arbeiten. Ja,
ja, das kann man sicherlich so sehen. Aber das kann man nur so sehen, wenn man...
Das war so eine Sklavenherrschaft.
Ja, das war ein Sklavenherrschaft. Ja.
Und für die Aristokraten in dem Sinne war halt immer Feiertag.
Ja, ich glaube, dass ein Nationalsozialismus kann gerettet werden. Aber ich denke, der Nationalsozialismus kann nur gerettet werden, so. Also ich würde einen Rettungsvorschlag machen, wenn man ein bisschen so früheren, intelligenteren Autoren wie Ernst Jünger folgt. Aber sozusagen aus einer heraklitischen Perspektive heraus zu sagen, dass der einzige universale und verbindende ist der Krieg. Also nicht Herrschaft. Nicht das und nicht jenes, auch nicht das Ausschließen, ja, des Volkes, also nicht ein System, auch nicht die Revolution, ja, also alles das nicht, sondern einen Krieg. Also, wenn der Nationalsozialismus, wie er von Himmler verstanden worden war, also von Linke, ja, von der Linke, ja, verstanden, also von der, die dann zum Teil auch im Lager landete, ja, mit wenigen Ausnahmen. Ist interessante Ausnahme ist Himmler, ja, der sozusagen diesen Aufstieg gemacht hat. Dass die Linke wollte den ewigen Krieg. Ja, darüber spricht auch Ernst Jünger, darüber spricht auch Himmler immer wieder. Dass man gar keine Ordnung anstrebt. Ja, was man anstrebt, ist sozusagen eine Vereinigung der ganzen Welt in einem totalen ewigen Krieg. Ja, da gibt es diese Rede, Geheimrede von der SS, irgendwo, ich glaube 44 oder so, oder Ende 43, wo er sagt, na gut, aber stellen wir uns vor, wir gewinnen den Krieg gegen Russland. Also wahrscheinlich wird es nicht der Fall sein. Aber stellen wir uns vor, wir gewinnen den Krieg. Was machen wir? Unmittelbar danach beginnen wir den Krieg mit der China. Ja? Das heißt, weil wir keine Pause dem Volk erlauben sollen, in dieser Pause wird das Volk desintegriert und alles zerfällt. Wir müssen Krieg führen die ganze Zeit, wir müssen nie aufhören. Ja? Wenn man so denkt, dann das ist sozusagen die letzte Möglichkeit, dem Nationalsozialismus so eine wie universalistische Dimension zu geben. Ja? Eine Dimension zu geben, die sozusagen Universalität nicht als eine friedliche Ordnung, ja, nicht etwas wie Universalismus, sondern sozusagen der Krieg universalisiert. Da muss man aber davon ausgehen, wie Brecht, ja, Brecht war sehr befreundet, persönlich mit Ernst Jünger gewesen und war sehr nahe an dieser linken nationalsozialistischen Bewegung, der hat immer gedacht, dass der einzige Interessante ist dieses Versprechen, nur den Krieg zu führen und niemand zufrieden zu kommen. Ja, das, also wenn man so argumentiert, dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit.
Der Universalismus von einem ewig Krieg treiben, von einem ewig Krieg treibenden nationalsozialistischen Deutschland unterscheidet sich doch immer noch von einem Sozialismus, der jetzt überhaupt keine Nationen kennt per se.
Ja, das unterscheidet sich, aber dann kann man argumentieren, dass die Nationen nur ein Vorwand sind, oder die Rassen, ja, nur ein Vorwand sind, um Krieg zu führen. Ja. Die sind sozusagen nicht das Ziel des Krieges, sondern ein Mittel. Ja. Das kann man auch dadurch belegen, dass zum Beispiel Hitler auch, also Hitler selbst nicht, aber viele, also wieder in unserer nationalsozialistischen Bewegung, auch den internen Krieg zwischen verschiedenen Rassen innerhalb des deutschen Volkes angestrebt haben. Ja. Das heißt, man kann sozusagen die Rassentheorie so entwickeln, dass man sagen kann, die Rassentheorie ist der Vorwand für einen ewigen Krieg, ewigen Kriegszustand. Und dann kann man sagen, das ist ein Projekt der Globalisierung. Ja, man kann die Globalisierung denken nicht als friedliche Globalisierung, sondern als globaler Krieg, in den alle gleichermaßen sozusagen die ganze Welt involviert ist. Und man kann in der Tradition von einer gewissen antiken Tradition sagen, dass der Krieg ist das Einzige, was die Völker vereinen kann und de facto vereint. Also auf diese Weise, wenn man den Nationalsozialismus unterstellt, dass er so etwas wie ein universaler ewigen Krieg wollte, keine Herrschaft des Deutschen, sondern alles das, ja, dann kann man mit Ach und Krach vielleicht etwas abziehen.
Ich glaube aber immer noch, dass das, wovon wir ansprechen, ein aggressiver Rassismus wäre und kein Nationalsozialismus.
Also, ja, das wird ein bisschen. Wahrscheinlich nicht, ja. So wie er tatsächlich gebildet hat, nicht. Aber man kann so eine radikale Reform vielleicht finden. Ja. Man kann vielleicht sozusagen mit linken radikalen Abweichungen.
Arbeitskreis kritischer
Faschisten
in der NSDAP.
Ja, kritische Faschisten. Ja, es gab solche, ja. Es gab der Ernst Jünger, ja. Aber die waren sozusagen auf der einen Seite kritisch, auf der anderen Seite, die haben sozusagen keinen Begriff Kritik. Ja. Das war auch so eine ziemliche Falle, sicherlich. Ernst Jünger war ausgesprochen kritisch, ja. Heidegger auch, ja. Aber interessanterweise hat sich diese Ideologie, und gerade weil sie eben diese universalistische irgendwie nicht durchgedacht hat, ja, auch wenn es in den Zahlen eigentlich war, gab es sozusagen keine kritische Apparatur. Man hat immer wieder gefragt, Heidegger oder Ernst Jünger, warum sie unkritisch bleiben. Ja, und warum sie sozusagen keine kritische Untersuchung unterziehen. Ich denke, das Problem ist ein bisschen das Hauptproblem, denke ich, besteht darin, dass sie auf andere intellektuelle, theoretische Modelle greifen sollten als ihre eigene, ja, um eine solche Kritik zu praktizieren. Heidegger hat versucht, als eine allgemeine Technikkritik, ja, so etwas entwickeln am Ende seiner Tage. Aber generell muss man sagen, dass der fehlende Universalismus hat dazu geführt, dass diese Denkrichtung keine eigene kritische Apparatur entwickelt hat. Ja. Die konnten sozusagen, ich weiß nicht, motivieren oder animieren oder mobilisieren, aber nicht so wirklich kritisieren. Ja, das waren wie da müssen sie dann zum anderen Lager überlaufen, ja, um das zu tun. Und das wollten sie ja auch nicht. Ja. Heidegger hat versucht, das irgendwie zu kompensieren, aber irgendwie nur am Ende seiner Tage und irgendwie auch so halber Hand. Ja, gut, da sind wir fertig und.